Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen.
Hallo, ich bin Andreas Sattler, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Der Krieg in der Ukraine wird längst nicht mehr nur mit Waffen geführt. Wie angekündigt hat Russland heute in der Früh Polen den Gashahn zugedreht. Seit 4 Uhr früh kommt kein Gas mehr durch die Yamal-Pipeline von Belarus nach Polen. Auch nach Bulgarien wird nicht mehr geliefert. Beide Länder haben sich geweigert, das russische Gas in Rubel zu bezahlen, so wie das Österreich zum Beispiel über eine Zwischenbank der Gazprom in der EU macht. Einmal mehr zeigt der Vorfall, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine auch zu extremen Mitteln greift. Das sorgt auch für Angst in Österreich. Kein Land ist derart von russischem Gas abhängig wie Österreich. Was also passiert, wenn sich Russlands Präsident Wladimir Putin entschließt, den Gashahn komplett zuzudrehen? Wie lange könnten wir durchhalten? Wer müsste als Erster aufs Gas verzichten? Und wie schnell können wir unabhängig von russischem Gas werden? Fragen, die uns heute Franz Angerer von der Energieagentur beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
Die Füllstände der österreichischen Speicher sind deutlich gestiegen. Es lagern heute 16,7 Terawattstunden Gas in unseren Speichern. Das ist ein Polster, aber das ist natürlich keine echte Sicherheit. Deshalb gilt es, die Berichte, die wir heute und gestern aus Polen und Bulgarien erhalten haben, natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und es ist unsere Aufgabe, uns als Bundesregierung auf alle Szenarien auch vorzubereiten.
Der Stopp der Lieferung von Gas für Polen sorgt auch in Österreich für Unruhe. Auch wenn Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen heute versichert hat, dass die Gasreserven etwas gestiegen sind, so groß ist der Polster auch wieder nicht. Die Regierung will daher bis zum Beginn der nächsten Heizsaison im Herbst bis zu 80% ihrer Gasspeicher auffüllen und stellt da bis zu 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Allerdings gibt es ja keine Garantie, dass bis zum Herbst auch immer uneingeschränkt Gas aus Russland nach Österreich strömen wird. Denn Österreich ist vom russischen Gas massiv abhängig. Kurzfristig gibt es dafür auch keinen Ersatz. In Polen hat man sich dagegen schon länger gegen einen Lieferstopp abgesichert und hält die Auswirkungen der russischen Entscheidung auf das eigene Land für gering. Polen habe genug Gasvorräte, sagt Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. 76% der Gasspeicher sind dort gefüllt. Aber der Lieferstopp sei ein direkter Angriff auf sein Land. Warum Russland vor allem Polen den Gashahn zutritt, hat Russlands Experte Gerhard Mangot so erklärt. Polen sei ein Markt, der für Russland ohnehin nicht mehr lange Bestand gehabt hätte, weil der Vertrag über die Gasversorgung mit Jahresende ausläuft. Es gibt also keine großen Hemmungen. In der Tat ist Polen schon sehr weit bei Alternativen zum russischen Gas. Noch im Oktober und damit zu Beginn der nächsten Heizperiode soll die sogenannte Baltic Pipeline in Betrieb gehen. Ein Konkurrenzprodukt zur umstrittenen deutsch-russischen Nord Stream. Dann wird norwegisches Gas über Dänemark direkt nach Polen geleitet. In Österreich hat man diese Alternativen nicht, daher will man so rasch wie möglich die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren. Die zuständige Energieagentur hat dazu ein Papier ausgearbeitet, wie man bis 2027 komplett aus russischem Gas aussteigt. Wie diese aussieht, erklärt uns jetzt Franz Angerer, der Geschäftsführer der österreichischen Energieagentur. Herr Angerer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Bitte gerne.
Herr Angerer, vielleicht zu Beginn einmal gefragt, hat das Aus von russischem Gas für Polen und Bulgarien irgendwelche Auswirkungen jetzt auf uns?
Nein, wir sehen keine unmittelbaren Auswirkungen. Polen wird anders versorgt als Österreich und Bulgarien wird auch komplett anders versorgt, auch über andere Netzstränge. unmittelbare Auswirkungen physikalischer Natur hat es nicht.
Mhm. Wie stark sind denn wir in Österreich von russischem Gas abhängig? Wie viel macht das im Energiemix von Österreich aus?
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Wir verbrauchen in Österreich ungefähr 89 Terawattstunden an Gas. 63 Terawattstunden davon kommen aus Russland. Mhm. Das heißt, wir sind sehr, sehr abhängig.
Mhm. Welche Pläne hat man in Österreich jetzt für den Ernstfall, dass Russland aus welchem Grund auch immer auch die Gaslieferungen zurückfährt oder ganz aussetzt? Kann man da sagen, wie dann das Szenario wäre?
Ja, es gibt ein Worst-Case-Szenario. In der Vergangenheit oft gequält worden, dieses Thema. Das Worst-Case-Szenario heißt, es fließt kein Gas mehr aus Baumgarten nach Österreich und es kommt auch kein Ersatzgas aus Deutschland und Italien. Dann tritt die sogenannte Energielenkung in Kraft und es wird versucht, in Abhängigkeit der Speicherstände, die es bei uns gibt, Großverbraucher aus dem Netz zu nehmen und abzuschalten. Mhm. Ziel ist immer, Kleinverbraucher möglichst lang am Netz zu lassen, Krankenhäuser am Netz zu lassen und kritische Infrastruktur weiter betreiben zu können.
Das heißt, das Gas wird eher für die Haushalte verwendet als für die Industrie. Jetzt gibt es ja sogenannte Gasspeicher, wo das Gas zwischengespeichert wird. Wie lange halten denn aktuell die Gasspeicher? Kann man das ungefähr benennen, wie viel Gas wir da zur Verfügung hätten?
Ja. Es macht einen ganz großen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt im Jahr hier eine Aussage zu treffen ist. Im Sommer halten die Speicher natürlich deutlich länger als im Winter. Wir haben im Sommer nur ein Drittel des Verbrauchs von einem vergleichbaren Wintermonat. Das heißt, die Speicher halten natürlich auch entsprechend länger.
Österreich hat jetzt angekündigt, die Gasspeicher mehr anzufüllen. Aber wie schnell geht denn das, so einen Gasspeicher auch vollzufüllen? Weil man hat ja gleichzeitig auch noch immer einen Verbrauch. Das heißt, wie schnell kann man da auch die Gasspeicher gleichzeitig vollkriegen?
Ja, in einem normalen Jahr beginnt die Befüllung der Speicher immer Ende April, Anfang Mai, bis zu Beginn der Heizperiode, September, Oktober.
Und bis dahin könnte man sozusagen auch den Gasspeicher relativ voll machen?
In der Theorie wäre das denkbar, ja. Es braucht aber immer jemand, der diese Gasmengen auch einspeichert und finanziert.
Klar, also da muss natürlich viel Geld in die Hand genommen werden. Wie funktioniert denn der Gasmarkt so grundsätzlich? Kann Österreich einfach sagen, sie wollen jetzt mehr Gas oder ist das, muss man das am internationalen Gasmarkt einkaufen? Wie funktioniert denn so etwas?
Gas ist ein Handelsgut, wie alle anderen Güter auch. Der Markt ist vollkommen liberalisiert und Gas wird über jahrelange Kontrakte gekauft. Es gibt natürlich auch kurzfristige Angebote, aber ein großer Teil des Gases wird über langfristige Kontrakte gekauft.
Das heißt, das sind sehr lange Lieferverträge. Sie haben jetzt eine Analyse soeben veröffentlicht, die österreichische Gasversorgung ohne Importe aus Russland. Das heißt, das Ziel, das da formuliert wurde, ist, bis 2027 aus dem russischen Gas komplett auszusteigen. Aber wie soll das gehen? Sie haben das ein Drei-Säulen-Modell. Könnten Sie das mal kurz skizzieren? Der erste Punkt wäre ja, dass man mal beginnt einzusparen. Aber wo kann man einsparen? Können Haushalte einsparen? Kann die Industrie einsparen? Wie funktioniert das?
Ich beginne jetzt noch einmal ganz von vorne bei der Beantwortung. Wir haben versucht, ein auf drei Punkten basierendes Papier zu schreiben und Quantitäten festzulegen. Die drei Säulen, auf denen dieses Papier steht, ist, wie Sie schon gesagt haben, Reduktion. Mhm. Wir müssen den Gasverbrauch deutlich reduzieren. Das zweite ist, wir müssen die Eigenerzeugung, wir haben in Österreich eine geringfügige Eigenerzeugung noch mit fossilem Gas. Wir brauchen aber auch deutlich mehr an erneuerbaren Gasen, Biogasen und Wasserstoff. Und alles, was noch übrig bleibt, dieses Delta, das übrig bleibt, muss aus anderen Ländern als aus Russland bezogen werden.
Mhm. Na, dann bleiben wir mal beim Einsparen. Wie können wir einsparen?
Einsparen können wir auf verschiedenste Weise. Ich beginne mit dem größten Fragezeichen. Wir haben Preissteigerungen am Gasmarkt in der Größenordnung von 300-500%. Mhm. Diese Preissprünge werden dazu führen, dass der Verbrauch deutlich sinken wird. Das wird in den Haushalten passieren, das wird in allen Raumwärmebereichen passieren, das wird in der Industrie passieren und das wird auch bei den Kraftwerken passieren. Das heißt, über die Preise wird der Verbrauch reduziert. Das zu quantifizieren ist allerdings seriös nicht möglich. Wir hatten noch nie solche Preissprünge und damit gibt es auch keinerlei Erfahrungen, wie groß diese Auswirkungen sind. Einsparen, bereits angesprochen, bei den Haushalten. Es gibt langfristige Programme, wie man bei Haushalten aus dem Gas rauskommt. Sprich Tauschprogramme, Gaskessel raus, Wärmepumpe rein, Fernwärme rein. Wir haben in der Industrie vor Jahren schon Überlegungen angestellt, wie wir durch einen Fuel Switch, das heißt Gas raus, auch hier wieder Fernwärme rein, Wärmepumpentechnologie, auch Hochtemperatur-Wärmepumpen einsetzen. Hier gibt es große Potenziale, die man heben kann. Und wir sehen es bei der Stromerzeugung, die ja immer noch zu einem großen und entscheidenden Teil von Gas abhängig ist, hier mit dem Ausbau von Wasserkraft, von Windkraft und Photovoltaik, hier sind auch deutliche Einsparpotenziale zu heben für Gas.
Und Sie haben ja schon angesprochen, durch den Preisdruck werden diese Einsparprogramme ja jetzt auch viel attraktiver. Den zweiten Punkt, die zweite Säule, die Sie angesprochen haben, das Selbstproduzieren. Wir erzeugen selbst noch ganz wenig fossiles Gas, aber das grüne Gas könnte da die Antwort sein. Welche Arten von Gas kann man da erzeugen? Also welche Rohstoffe braucht man dafür, um grünes Gas zu erzeugen?
Ich mache noch einen Sprung zurück zu den Quantitäten in Österreich. Von den 89 Terawattstunden, die wir verbrauchen, stammen derzeit ungefähr 10 Terawattstunden aus eigener Produktion, aus den Gasfeldern im Weinviertel hauptsächlich. Wir erwarten uns bis 2030 zusätzliche 10 Terawattstunden an Biogas. Dieses Biogas sollte nach Möglichkeit aus biogenen Abfallströmen stammen, aus Kompost, aus Lebensmittelabfällen, aber vor allem auch aus den Abfällen aus der Lebensmittelindustrie und natürlich auch aus der Landwirtschaft, hier angesprochen Wirtschaftsdünger und Gülle und Ähnliches. Wir haben uns diese Potenziale in den letzten Jahren sehr intensiv angesehen und wir denken, dass 10 Terawattstunden zu heben sein werden. Das braucht allerdings auch viele Investitionen, vor allem in Infrastruktur, in Gaserzeugungsanlagen und so weiter. Einen weiteren Teil haben wir noch in unseren Abschätzungen dabei. Das ist grüner Wasserstoff in der Größenordnung von 4 Terawattstunden. Das entspricht in etwa der Wasserstoffmenge, die auch jetzt in der Industrie schon erzeugt wird, jetzt aber aus Erdgas erzeugt wird. Wir rechnen damit, dass wir diese Menge aus erneuerbarem Strom erzeugen können bis 2030.
Und ist das auch sozusagen technisch möglich, weil ja Wasserstoff technisch um einiges aufwendiger ist, herzustellen?
Technisch ist es auf alle Fälle möglich. Es gibt ausreichend erprobte technische Möglichkeiten, um Wasserstoff zu erzeugen. Da sehen wir nicht das Problem. Aber es ist natürlich ein Aufwand, die Erzeugungsmengen so schnell hoch zu skalieren.
Mhm. Ihre dritte Säule war das Diversifizieren der Lieferländer, das heißt, um nicht mehr abhängig von Russland zu sein, Gasimporte woanders her zu suchen. Welche Länder könnten uns da denn helfen?
Ja, wenn wir uns Österreich auf der Landkarte anschauen und anschauen, wo die Pipelines durchführen, wir haben eine Anbindung in Richtung Slowakei, Baumgarten, wir haben zwei Anbindungen nach Deutschland, eine nach Italien und dann noch eine kleine Anbindung, die nur in eine Richtung derzeit genutzt wird, Richtung Ungarn und Richtung Slowenien. Das sind nur nebensächliche Anbindungen, die sind relativ klein. Das heißt, der jetzige Gasfluss passiert aus Baumgarten durch Österreich, durch in die anderen Länder. Wenn aus Russland nichts mehr kommt, muss es gelingen, aus dem Norden, sprich aus der Nordsee, über Pipelines in Deutschland Gas zu importieren. Oder aus dem Süden, aus Italien, und hier ist es vor allem LNG, aber möglicherweise auch Gas aus Nordafrika. Diese Mengen gilt es von der Gaswirtschaft aufzustellen und nach Österreich zu bringen.
LNG sollten wir vielleicht ein bisschen genauer erklären. Wobei handelt es sich denn darum?
LNG ist verflüssigtes Methan, verflüssigtes Erdgas, das in Tankern geliefert wird, stammt derzeit hauptsächlich aus den USA oder aus Katar. Aber auch hier werden sich neue Länder anbieten in den nächsten Jahren, die LNG nach Europa liefern, aber auch nach Südostasien liefern. Hier gibt es einen Weltmarkt und das Land, das am meisten bezahlt, wird auch das meiste Gas bekommen. Dazu erwähnen muss man noch, dass es natürlich auch Terminals braucht, sprich Häfen braucht, wo dieses Gas angelandet werden kann. Derzeit sehen wir noch nicht ausreichende LNG-Terminals in österreichischer Nähe. Es gibt ein Terminal in Kirk, es gibt in Italien, in Norditalien einige Terminals und es gibt kaum Terminals in Norddeutschland und in den Benelux-Staaten. Das heißt, hier muss noch massiv in Infrastruktur investiert werden.
Denn das Gas muss man ja von diesen Terminals dann ja auch wieder in eine Pipeline bekommen.
Das Gas muss rückvergast werden. Das heißt, es muss erwärmt werden, damit es wieder gasförmig wird. Mhm. Und dann über die Pipelines zu den Kunden transportiert werden.
Werden die Gaspreise Ihrer Meinung nach, weil Sie ja gerade LNG zum Beispiel angesprochen haben, wo es ja viele Konkurrenz auch gibt, jetzt noch weiter steigen? Und ist das vielleicht sogar gut, weil es ja den Ausstieg aus dem Gas auch ein wenig erleichtert?
Ja, noch weiter steigen wäre auf gar keinen Fall gut. Die Preise sind jetzt schon historisch in einer derartigen Höhe, wie wir uns das nicht vorstellen hätten können. Mhm. Noch weiter steigen würde zu einem Zusammenbruch vieler Wirtschaftszweige führen. Das würde uns auf gar keinen Fall freuen. Ich hoffe, dass sie nicht weiter steigen. Sie sind ohnehin hoch genug. Durch LNG werden sie auch nicht mehr teurer.
Mhm. Wir haben ja jetzt die Ziele ein bisschen definiert. Bis 2027 will man mit einer Kraftanstrengung aus dem russischen Gas aussteigen und bis 2030 will man den Gasverbrauch weiter um ein Drittel reduzieren. Ist das auch alles schaffbar?
Ich glaube, wir haben keine andere Option. Wir gehen davon aus, dass wir vom jetzigen Status aus 2020, 2021 den Verbrauch bis 2030 um ein Drittel reduzieren. Ich glaube, dass wir weder über andere Importrouten hier ausreichend Ausgleich zusammenbringen, mhm. noch über die eigene Produktion im Land den Bedarf decken können. Es wird nicht so schnell gehen.
Das bedeutet aber auch, dass vor allem die Industrie neben den Haushalten ja schnell von Gas auf andere Energien umsteigen muss, zum Beispiel eben auch auf Strom. Wie schnell kann denn so eine Industrieproduktion umgerüstet werden, wenn man jetzt als Energieträger auf einmal nicht mehr das Gas hat, sondern Strom zum Beispiel? Ich denke da zum Beispiel an die Stahlerzeugung, die ja extreme Mengen an Energie brauchen auch.
Ja, die Stahlerzeugung steht am Gipfel des Problems. Viele andere Prozesse können sehr schnell umgestellt werden. Wir wissen, dass die Industrie jene Sparte ist, die am schnellsten reagiert, die dann investiert, wenn es sich in wenigen Jahren rentiert. Hier sehen wir sehr, sehr schnelle Möglichkeiten umzustellen. Die Frage ist, wo der Ersatzenergieträger herkommt. Wir erwarten, dass der Ausbau von erneuerbarem Strom deutlich beschleunigt wird und deutlich beschleunigt werden muss. Ansonsten fehlt die Alternative zum Gas.
Das heißt, der Wasserstoff als Energieträger, sofern er natürlich auch grün erzeugt, ist das eine langfristige Perspektive oder ist es so wie bei der Mobilität, wo ja jetzt ganz stark auf Elektroautos gesetzt wird, dass auch sonst eigentlich eher der Strom, der Energiespeicher, die Energieform der Zukunft ist?
Wir gehen davon aus, dass Wasserstoff ein ganz, ganz wichtiger Energieträger werden wird. Mhm. Noch nicht 2030. Wir glauben sehr wohl, dass 2030 schon große Mengen an grünem Wasserstoff zur Verfügung stehen wird. Aber als wirklich großer Energieträger weltweit sehen wir ihn 2035, 2040. Es stellt sich beim Wasserstoff noch die Frage, in welcher Form er zu uns kommt. Mhm. Der kann in verschiedensten Formen zu uns kommen. Am idealsten wäre natürlich, wenn er als Wasserstoff kommt in Schiffen. Dazu fehlt es aber noch an Technologie und an Infrastruktur. Eine Möglichkeit besteht, ihn in Form von Methan zu uns zu bringen. Das heißt, den Wasserstoff umzuwandeln in CH4, in Methan, mhm. Erdgasäquivalent, damit ist er deutlich leichter zu transportieren. Noch viel leichter zu transportieren wäre als Ammoniak, Grundstoff, einer der wichtigsten Grundstoffe der Chemieindustrie und der Düngermittelherstellung. Damit ist er am leichtesten zu transportieren und es wird auch sicher so passieren. Oder, wenn wir schon beim Dünger sind, es ist durchaus denkbar, dass Dünger, der ja aus dem Stickstoff der Luft erzeugt wird, mit Wasserstoff und mhm. Energie verbunden, wird wahrscheinlich auch als Feststoff zu uns kommen. Derzeit wird noch viel bei uns produziert. Es kommt sehr viel Dünger aus Belarus, weil Energie dort billig ist. Dünger wird wahrscheinlich zu einem großen Teil dann aus Ländern kommen, wo Strom günstig herzustellen ist, wo er grün zur Verfügung steht, sprich auch Wasserstoff billig erzeugt werden kann. Hier werden sich viele Routen ändern, neu entwickeln. Die Wirtschaft wird sich auch ausrichten und die Industrie wird den Preisen folgen.
Das ist immer so, dass am Ende des Tages der Preis entscheidend ist. Wir stehen auf jeden Fall vor großen Herausforderungen, die wir aber so oder so hätten, die vielleicht jetzt ein wenig beschleunigt werden. Herr Angerer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, Während unterdessen geht der Krieg in der Ukraine unvermindert weiter. Der US-Sender CNN hat jetzt Drohnenvideos veröffentlicht, die erstmals russische Soldaten und Militärfahrzeuge in der ukrainischen Stadt Bucha nahe den Leichen von Zivilisten und Zivilistinnen zeigen. Die Bilder von erschossenen Menschen, die nach dem Abzug der russischen Truppen gefunden worden sind, haben ja weltweit für Empörung gesorgt. Die am 12. und 13. März aus der Luft aufgenommenen Videos seien verortet und auf ihre Echtheit überprüft worden, berichtet der Sender. Die ukrainische Armee ist ja erst Anfang April in die Vorstadt von Kiew eingerückt, nachdem die Russen sich dort zurückgezogen haben. Und die gehäuft auftretende Leberentzündung ohne klare Ursache bei Kindern sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Nun ist auch in Deutschland ein Hepatitis-Fall bekannt geworden. In Österreich sind laut Gesundheitsministerium bis heute keine weiteren Fälle zu den bisher zwei bekannten hinzugekommen. Noch ist keine genaue Ursache bekannt. Vermutet werden unter anderem Adenoviren oder eine Covid-Infektion. Möglich wäre auch eine Doppelinfektion. Allerdings wurden nicht bei allen dokumentierten Fällen Adeno- oder Covid-Infektionen nachgewiesen. Eltern sollten jedenfalls bei erkrankten Kindern auf das Augenweiß ihrer Kinder achten. Diese färbt sich bereits relativ früh im Krankheitsverlauf gelb. Dann sollte man auf jeden Fall ein Krankenhaus aufsuchen. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt, wieder mal von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.